Ja, wir leben, ihr hört mich schon, ja? Wir leben in einer unglaublichen Zeit. Was man alles erleben und lernen kann heutzutage, ne? Joel hat mir vorhin gerade erzählt, er träumt davon, mal die Niagara-Fälle zu sehen und da mal hinzukommen, ne? Zu den Niagara-Fällen. Man kann da schon hin, ne? Ohne dass man hinfliegt. Man kann online sich das super angucken, schon so 3D-mäßig durchwandern, das Ganze. Und ich habe in letzter Zeit auch einige so Videos gesehen, da habe ich euch mal eins mitgebracht hier. Die fand ich ganz faszinierend, wo jemand seine erste Brille kriegt. Ne? Also, das arme Baby, ne, kriegt eine Brille aufgesetzt. Ne? Und dann muss das jetzt da so gucken durch die Brille. Und sieht jetzt zum allerersten Mal so richtig scharf die Eltern. Ne? Das ist doch faszinierend, oder? Da gibt es so eine ganze Reihe von Videos, die kriegen ihre Brille und strahlen einfach nur, weil sie plötzlich das sehen können. Und was man noch sehen kann, ist, bei uns war die Waschmaschine manchmal kaputt, Fehler E23 oder so. Und wer hat die repariert? Meine Frau hat die repariert. Ich habe keine Ahnung von Waschmaschinen und meine Frau, die kann alle Waschmaschinen reparieren, ne? Die guckt sich die, ja, das müsst ihr nachher mal erzählen, die ist gerade unten, aber die guckt sich die Videos an bei YouTube, ne, und zack, zack, Fehler E23 weg, ne, und alles funktioniert wieder. Ne, Waschmaschine auseinandergenommen, wieder zusammengebaut. Ich hatte davon nie Ahnung, Displays von Handys habe ich schon einige gewechselt. Ne, gibt super Anleitungen von irgendeinem Inder, der das dann Stück für einen macht und so. Das geht super. Dann habe ich letztens noch so einen Film geguckt. Eigentlich, ich stehe mehr so auf Filme, wo was passiert. Der war ein bisschen so langsam und langweilig eigentlich. Ne? Train Dreams hieß, der hat mir jemand mal empfohlen. Der ist von so einem Mann, der in die Bahnstrecken in den USA, ne, so baut und dann so sein Leben, seine Frau, seine Familie beim Feuer verliert er die dann und so. Faszinierend zu gucken. Ne? Bisschen langweilig eigentlich, aber trotzdem irgendwie faszinierend zu gucken. Und dann habe ich noch einen Podcast gehört, hat mir die Lizzie empfohlen, weiß gar nicht, ob die da ist, vom Einbruch vom grünen Gewölbe hier in Dresden. Ne? Auch super spannend, wie die Einbrecher da gekommen sind, wie sie den Stromkasten in die Luft gejagt haben, damit alle Straßenlaternen dunkel sind, ne? Und dann können sie einsteigen und so weiter und wie sie dann geschnappt wurden und so nach 2 Jahren. Wirklich spannend. Es gibt so viele inspirierende Videos. Ne? Also das hier haben wir schon gesehen. Was mich auch sehr fasziniert hat, ich weiß nicht, wie echt das war oder so, aber als der neue Ariel die Meerjungfrau-Film rauskam, da war zum ersten Mal Ariel die Meerjungfrau schwarz, dunklere Hautfarbe sozusagen. Ne? Und da gab es Videos wie kleine Mädchen, die Ariel die Meerjungfrau lieben. Ne? Und die sehen Ariel, sehen zum ersten Mal diese Videos von Ariel, die Meerjungfrau, und sagen, Ariel ist schwarz. Das waren selber kleine schwarze Mädchen, die sagen, Ariel ist schwarz. Und die sind in Tränen ausgebrochen und haben gesagt, Ariel ist so wie wir. Das ist so faszinierend. Ne? Ich habe letztens auch gelernt, dass man Eier, wenn die gekocht sind, halten die nicht so lange, wie wenn sie roh sind. Ich dachte ja immer, manchmal hat man Sachen, die werden langsam schlecht, dann kocht man die noch und dann denkt man, die halten länger. Und ich hatte Eier im Kühlschrank, manche hatte ich extra gekocht, weil ich dachte, oh, ich weiß nicht, wann ich die essen kann. Andere waren roh. Die gekochten, die wurden innerlich schon dann so ein bisschen matschig und so. Das war eklig. Und die rohen, die konnte ich noch essen. Und da habe ich nachgeguckt, ChatGPT hat mir das gesagt. Ich glaube, das stimmt auch. Also ich weiß es nicht, ne? Ich hoffe. Aber rohe Eier halten länger als gekochte Eier. Das ist wirklich nützlich zu wissen. Und ich habe viele gute Witze gehört. Mein Sohn hat gesagt, ich soll viele Jokes einbauen in die Predigt. Deswegen erzähle ich euch einen, den ich jetzt letztens gerade online auch gesehen habe. Eine Ehefrau spricht mit dem Versicherungsvertreter über die Lebensversicherung und fragt dann halt so, okay, wenn ich heute die Lebensversicherung für meinen Mann abschließe und der stirbt morgen, was kriege ich denn dann? Lebenslänglich, sagt der Versicherungsberater. Ne? Und man könnte noch weiter erzählen, ne? So viel gute Sachen, die wir sagen. Und ich glaube, viele von euch könnten auch viel erzählen, was ihr so die letzten Wochen erlebt habt. Man kann so viel erleben heutzutage. Und ich habe fast nicht geschafft, die Predigt vorzubereiten. Deswegen ist die Einleitung noch ein bisschen länger, ne? Und ich könnte noch mehr erzählen von dem, was kommt. So viel Neues, was man alles gesehen hat. Und wer das nicht erlebt hat, der hat wirklich was verpasst. Das ist faszinierend. Und manchmal ist sogar wirklich was Nützliches dabei. Das Problem ist ein bisschen, meine mobilen Daten sind aufgebraucht. Jetzt ist Ende des Monats, ne? Und ich schlafe auch ein bisschen wenig. Ich lese keine Bücher mehr, aber gut. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Wir sind ja in so einer Predigtreihe. Und da geht es ums Upgrade fürs Leben. Und dann lese ich den Abschnitt, der heute dran ist in der Bibel. Und da schreibt Paulus ganz praktisch zu einer Gemeinde, was die so machen sollen. Er schreibt ganz praktisch, was heißt es, als Christ zu leben. Nicht nur Theologie, wie er manchmal ja so komplizierte Sachen macht, sondern ganz praktisch, viele praktische Hinweise. Und dann kommt dieser Text hier, den wir lesen können in Epheser. Der sagt, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Oder andere übersetzen ja auch, das Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich mit voller Gier, mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Mist, ne? Und jetzt versteht ihr auch, warum ich die Einleitung lieber noch länger gemacht habe, ne? Weil ist längst kein Geheimnis, ne? Social Media und alles, was wir so gucken, Bildschirmzeit und so, ist eigentlich nicht gut für uns. Ne? Also da gibt es genug, wer das noch nicht gehört hat, jetzt wisst es wirklich, ne? Genug Experten, die sagen, das tut uns nicht gut. Das tut uns körperlich nicht gut, das tut unserer Seele eigentlich nicht gut, Leute vereinsamen. Ne? Man wird einfach depressiver, wenn man mehr vom Bildschirm ist, also kann man sich die Statistiken angucken, das ist so. Und jetzt kommt auch noch die schöne Fußball-WM, ne? Wo ich die nächsten Wochen viele, viele Stunden vorm Bildschirm verbringen werde. Hat eigentlich nicht so viel Bezug zum Leben, ne? Aber ja, und Kinder sollen sowieso möglichst nicht vom Handy sein, ne? Ist nicht gut für die Entwicklung. Das ist nichts Neues, leider. Und das habe ich letztens auch wieder gehört, ne? Kleinen Clip gesehen, irgendein Entwicklungspsychologe, der das schon lange untersucht hat, und der sagte eigentlich, wenn man sich die letzten 200 Jahre anguckt, jede Generation wurde immer schlauer als die vorherige Generation. Also immer, wenn man irgendwelche Tests sich anguckt, so was die so in der Lage sind zu leisten und so, wurde immer besser. Und jetzt, die aktuelle Generation ist die erste, bei der das wieder in die andere Richtung geht. Sagte der jetzt, mit der Einführung der Bildschirme, sagte er. Bei euch ist das nicht so, ne? Das ist nur der Durchschnitt, aber ist eigentlich ein bisschen traurig. Ne? Und dann sagen jetzt natürlich, die Hälfte von uns fühlt sich so ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt. Und man sagt, ja, ich weiß ja, ich muss weniger vorm Handy sein und so. Ne? Ich müsste. Und die andere Hälfte, die bisschen kleinere Hälfte, sagt dann vielleicht, das wusste ich schon immer und ich habe das sowieso nicht. Ne? Und ja, ich habe das Problem ja sowieso nicht. Und der Rest sagt dann, mir ist das egal. Ne? Ich mache einfach weiter, wie ich will. Und damit könnte man die Predigt beenden. Ne? Der Punkt ist angekommen, glaube ich. Ja. Also, als Prediger sagt man dann Amen, ne? Und wie ist das, haben wir noch ein Lied oder so, ne? Also, aber ganz so schnell machen wir vielleicht nicht Schluss, weil ja, ich habe ein bisschen Angst vor unserem Pastor, ne? Wenn der hört, dass wir nur 5 Minuten gepredigt haben, das ist vielleicht nicht so gut. Wir sind in dieser Predigtreihe und heute geht es um den Abschluss dieser Predigtreihe, Upgrade fürs Leben, wo wir uns angucken wollen, wie kann mein Leben besser werden, noch besser als es eh schon ist. Und wir kennen aber auch vielleicht Lebensbereiche, wo das Leben nicht ganz so perfekt läuft und wo wir versuchen oder wo wir auch schon versucht haben, uns ein paar Sachen anzuschauen. Wie kann unser Leben mehr so sein, wie Gott sich's gedacht hat? Wie kann mehr Himmel in unser Leben kommen? Vielleicht ist noch ein bisschen mehr drin. Und der Bibeltext, den wir hier schon angefangen haben zu lesen, da stellt Gott oder Paulus genau das gegenüber. Da sagt er, da gibt es die einen Leute, die leben wie die Menschen, die Jesus nicht kennen, und dann gibt es die, die ein Upgrade bekommen haben, wie die leben. Und da ist es auch nicht ganz falsch, da ist ein Punkt schon, verschwende nicht deine Zeit vorm Bildschirm, könnte man sagen. Das sagt er schon, da steckt aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin. Und wir wollen da ein bisschen reingucken, wie wir zu diesem Upgrade für unser Leben kommen, zu dieser Verbesserung für unser Leben. Und auch wenn man sich diese Frage vielleicht nicht jeden Tag stellt, fordert uns der Text so heraus, uns diese Frage zu stellen. Auf welcher Seite befindest du dich? Hast du schon dieses Upgrade? Hast du schon die Verbesserung für dein Leben schon bekommen? Das ist ein ziemlich langer Abschnitt, hier Epheser 4, 17 bis 5, 20, deswegen lesen wir den auch nicht ganz. Das ist eine Hausaufgabe, aber erzähl es nicht dem Pastor, dass wir nicht mal den Bibeltext hier in der Predigt gelesen haben, ne? Deswegen zu Hause nochmal lesen. Aber er gibt diese Beschreibung von der Vollversion, von dem Upgrade und der alten Ausgabe des Lebens. Und es werden so ein paar Symptome beschrieben und vielleicht entdecken wir uns auch in dem einen oder anderen wieder, wie dieses alte Leben aussieht. Wir haben das gerade schon gelesen. Das erste ist, dass man sich mit nichtigen Dingen beschäftigt. Das Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt. Und leider ist das, was die Beispiele, die wir am Anfang hatten, das ist schon vieles, sind eigentlich Nichtigkeiten, muss man sagen. Manches ist gut und nützlich, aber ohne würde das Leben eigentlich auch ziemlich gut funktionieren. Und wenn man alles zusammennimmt, habe ich meine Zweifel, ob es wirklich schlechter wäre, das Leben. Ja, und die Fußball-WM, wenn es die in meinem Leben nicht gäbe, muss ich leider auch sagen, mein Leben wäre trotzdem wahrscheinlich ziemlich gut. Ich hätte ein bisschen weniger Glücksgefühle, ein bisschen weniger Frust in meinem Leben, aber es würde auch problemlos gehen. Das erzählt bitte nicht meiner Frau. Das können aber auch andere Sachen sein, das können Hobbys sein, die uns beschäftigen, irgendwie Geschichte, irgendwelche Zusammenhänge aus Politik, die mich beschäftigen, was auch immer, die uns einfach gefangen nehmen. Und das heißt hier auch nicht, Hobbys sind schlecht und dass all diese Sachen blöd sein müssen, aber die Dosis macht das Gift. Und hier heißt es ja auch, es ist davon bestimmt das Leben. Das Leben ist bestimmt von diesen Sachen, die nehmen einfach einen so großen Raum im Leben ein. Ich finde, der Begriff Zerstreuung, der beschreibt das so ganz gut. Auch das, was manchmal wir machen, wenn wir uns von solchen Sachen bestimmen lassen, dass einfach wir sagen, okay, das Leben ist anstrengend und wir lassen uns berieseln und unser Geist, der wird ein bisschen einfach so in diffus, so das Ganze. Wir könnten das ein zerstreutes Leben nennen, wenn wir uns von Nichtigkeiten bestimmen lassen. Ein zweiter Punkt, der beschrieben wird hier, ist, die lassen sich so treiben. Man ist getrieben, die alten Menschen, die von den trügerischen Begierden denen nachgeben oder die beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Es muss jetzt nicht unbedingt Schmutz sein, kann vieles andere sein. Aber die lassen sich treiben von diesen Gefühlen, von diesem Trieb. Was ich jetzt haben will, das bestimmt meine Handlungen, was irgendwie, wonach ich mich fühle. Und ich finde nicht diesen Stopp, das ist so das Getriebene, ich finde nicht diesen Stopp, wo ich sage, okay, jetzt ist auch wieder genug und ich mache was anderes. Wir lassen uns treiben manchmal. Dann gibt es das abgestumpfte Gewissen, abgestumpftes Gewissen. Ich habe gar nicht mehr so das Gefühl richtig dafür, was ist eigentlich gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Ich mache es mir einfach, das Leben wabert vielleicht so vor sich hin. Und ist vielleicht auch mir egal, ob das nun gut oder schlecht ist. Und der letzte Punkt hier ist, sie haben keinen Anteil am Leben, das Gott schenkt. Ja, ist vielleicht eine Sache, da muss man vielleicht in sich reinhören und ein bisschen gucken, ist das so bei mir? Habe ich so ein Leben, habe ich so einen Draht zu Gott, wo ich denke, ich habe da so einen Anteil, ich habe sowas, was Gott mir schenkt in meinem Leben. Gibt es so einen Sinn, so ein Ziel, diese Verbindung zu Gott? Und das sind alles Kennzeichen für ein Leben ohne Upgrade, die Paulus hier nennt. Man könnte das so zusammenfassen, das Leben ist sinnlos, nicht so der Sinn, es ist zerstreut, nicht so Ziel. Und wir funktionieren leider so, gerade wenn wir Phasen haben oder auch ein Leben haben, was sich sinnlos anfühlt, nicht so zielgerichtet, dass wir dann auch nicht so die Ideen und die Motivation und die Kraft auch haben, da rauszukommen. Und dann kommt man viel eher an diesen Trott, dass man sagt, okay, auf der Bildschirm bei mir, dann schalte ich halt den Bildschirm ein und dann, je mehr ich den Bildschirm einschalte, desto mehr ist das auch normal und mache ich das immer wieder und so weiter. Und ich folge so ein bisschen einfach meinen Trieben, könnte man sagen, negativ der Gier oder den Begierden vielleicht. Das sind die Dinge, wo wir dann hängen bleiben. Und man kommt, das kann auch okay sein, aber zumindest verschwindet die Sinnlosigkeit dann nicht, weil ich eben so zerstreut bleibe und mich damit beschäftige. Und wo komme ich da raus aus meinem Leben? Also wir können uns das ein bisschen so vorstellen, vielleicht, dass unser Leben, wenn wir geboren werden, so als kleines Vogelbaby, dann sind wir ganz unbefleckt, und haben unser Leben und dann kommt unser Leben, ne, und das macht irgendwas mit uns, ne, und verformt uns. Manche werden ein bisschen zerknittert oder so. Das Leben macht was mit uns, wir gestalten unser Leben. Und jetzt gibt es dieses zerstreute Leben noch. Und was auch mit unserem Leben passieren kann, ist, dass das so rauskommt. Ne? Und das ist für mich so das Sinnbild vom zerstreuten Leben. Wenn wir so ein zerstreutes Leben haben und wir wollen irgendwo hinkommen, jetzt sagen wir mal, wir wollen unbedingt zu Beppo kommen, ne, und leben unser Leben so zerstreut, dann passiert das hier. Ne? Wir kommen nicht wirklich an. Ne? Und das war der Punkt, jetzt die Putzverantwortlichen werden diese Predigt nie vergessen. Ne? Also, meine Frau, ich habe mich gefragt, ob ich es machen soll, sagte meine Frau, guck auf dein T-Shirt, just do it. Ne? Also, ein zerstreutes Leben kommt nicht wirklich an. Ne? Das führt nicht zum Ziel. Wo der Wind mich hintreibt, da komme ich dann halt an. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt gute Nachrichten. Ne, es gibt für dieses Leben ein Upgrade. Und Paulus sagt, das lässt sich ändern. Und wenn man dann liest, was Paulus sagt, da war ich ein bisschen enttäuscht von dem, was er sagt. Ich dachte, jetzt kommt ganz viel tiefe Weisheit, ne, ganz viel so irgendwas so richtig, das verändert unser Leben und so weiter. Aber es ist ein bisschen komisch, was Paulus hier sagt. Das ist so ein Katalog von ganz praktischen Sachen, was man im Leben tun soll. Bisschen anstrengend manchmal, man muss sich manchmal überwinden, das zu machen. Aber so richtig spricht das dieses Thema von Zerstreutheit und so gar nicht an. Ich weiß nicht, wie viel Mühe sich Paulus mit dem Brief gegeben hat. Vielleicht hat er auch einfach so ein paar Gedankenfetzen zusammengeschrieben, ne, und dann das so hintereinander gereiht oder so, was ihm so in Sinn kam. Aber so ist es uns überliefert. Und Paulus sagt dann hier im Vers, also Konfetti, ja genau, das ist was rauskommt vielleicht im Leben. Aber Paulus sagt dann, gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Er sagt, ändert euer Leben. Ne? Der fasst viele Punkte zusammen, auch die wir in den letzten Wochen gehört haben. Das ist ziemlich praktisch, so am Ende der Predigtreihe, dass wir nochmal eine Zusammenfassung bekommen. Und er nennt ganz viele Punkte, wo er sagt, das sollt ihr ändern in eurem Leben. Verhaltet euch so, wenn ihr nicht mehr in diesem Leben, in diesem ohne Upgrade sein sollt. Da geht es um den Umgang mit Ärger. Ne, hier sind nur ein paar Verse mal zusammen, müsste man nochmal nachlesen. Epheser 4, 26 sagt, erzürnt ihr, so sündigt nicht. Seid aber zueinander gütig und barmherzig und vergebt einander. Stau den Ärger nicht auf, trag das nicht nach, klär das, vergebe. Lass es los. Ja, vergeben, Ärger, wie ich mit Konflikten umgehe, das hatten wir vor 2 Wochen im Brunch-Gottesdienst. Dann spricht er über Beziehungen allgemein, dass er sagt, sei zueinander gütig und barmherzig. Oder nimm dir Gott selbst zum Vorbild. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Ihr zeichnet euch aus durch Gerechtigkeit, wie wir miteinander umgehen. Wir sollen verbunden sein, statt einsam sein. Das hatten wir letzte Woche. Wir sollen Vertrauen wagen. Nicht mit einer Einstellung durchs Leben gehen, alles ist sowieso böse und alle da oben und auch hier unten, die sind sowieso alle gegen mich. Das hatten wir am Anfang unserer Predigtreihe. Wie wir unsere Beziehungen leben. Und dann soll auch unser Reden, unsere Sprache soll davon bestimmt sein. Wir sollen Wahrheit sagen. Kein faules Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern nur eins, das gut ist zur Erbauung, sagt dann 4, Vers 29, ne? Oder 5, Vers 3. Ihr sollt euch mit diesen ganzen blöden Sachen, sollt ihr euch nicht mal mit Worten einlassen. Also kein Lästern, kein Runtermachen, keine dreckigen Sprüche, sondern Worte, die aufbauen. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit mit seinem, ein jeder mit seinem Nächsten. Ehrlich sein, auch wenn es unangenehm ist. Und dann redet über Besitz und Dankbarkeit. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Also nicht nur, was kriege ich und wie kann ich mehr haben, sondern wie kann ich mit meinem Geld, mit meinem Job auch anderen dienen. Sei dankbar für das Gute in deinem Leben, hatten wir auch am Anfang unserer Reihe. Und dann kommen wir leider doch zum Bildschirm wieder. Ne? Nutzt eure Zeit sinnvoll. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, sagt Paulus. Und nicht zuletzt sagt er, nimm Gott als Vorbild. Nimm Gott als Vorbild selbst. Und konkret heißt das ist jetzt, was Paulus sagt, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Das ist das wesentliche Kennzeichen von Gott als Vorbild. Ne? Gott, wenn wir über alles nachdenken, wie Gott ein Vorbild ist, nennt er, ganz konkret heißt es, Liebe. Achte den anderen höher als dich selbst. Habe den Nächsten im Fokus und nicht nur dich selbst. Das sind ganz praktische Dinge, ne, die wir machen sollen. Und ja, hilft uns das jetzt, wenn jetzt jemand sagt, mach das, mach das, mach das. Das scheint auch ein Prinzip in der Bibel zu sein, dass wir immer wieder mal finden, dass wir das Gute einfach mal umsetzen sollen. Ne, wir müssen nicht alle Probleme gelöst haben, alles verstanden haben, bevor wir unser Leben ändern können. Wir müssen nicht super heilig sein oder super liebevoll, freudig, fröhlich, friedlich, geduldig, freundlich, gütig, treu, sanftmütig und beherrscht sein, bevor wir das alles umsetzen können. Mach einfach das, was du richtig erkannt hast. Tu einfach manchmal so, als wäre schon alles so. Und während du unterwegs bist, wird was passieren. Ne, dann wachsen diese Sachen irgendwie auch automatisch in uns drin. Die lässt der Geist dann in uns wachsen, diese Gefühle und die Charaktereigenschaften. Aber neben diesen ganzen praktischen Sachen...
Entschuldigung, wir haben eine Hornisse hier drin. Sollte die sich irgendwo niederlassen, werden die verrückt. Ich mache mal die Tür ein bisschen auf. Vielleicht kriegen wir sie. Wenn es unten ist, dann versuchen wir sie zu fangen.
Gut, also aufpassen auf die Hornisse, die herumfliegt. Neben diesen ganzen praktischen Sachen hat Paulus dann aber doch noch so ein bisschen Weisheit, bringt er noch mit in diesem Bibeltext. Und gibt uns so ein paar Sachen, die doch ein bisschen tiefer liegen, als macht das einfach nur. Und zwar lenkt er den Blick so ein bisschen auch noch dahinter, um Prinzipien, die uns vielleicht oder die uns helfen können, fokussiert zu leben und nicht so getrieben von der Zerstreuung. Und da kommt dann ein Upgrade dazu. Gerade ja, vieles von dem, was wir jetzt bisher hatten, das kann jeder umsetzen. Ne, ist, glaube ich, immer gute Ideen. Nicht ärgerlich sein, Menschen vergeben, gute Sachen reden, dankbar sein. Das kann jeder machen, aber jetzt kommt noch diese Perspektive von Gott dazu. Er sagt, ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert. Ja, das hatten wir gerade schon. Gott verspricht, dass er sagt, ich verändere euch. Ich wirke in euch und verändere euch, wenn wir uns darauf einlassen. Und der Geist Gottes lässt dann diese Einstellungen in uns wachsen. Und es passiert teilweise automatisch und teilweise sind das Punkte, wo wir einfach unseren Blick auch drauf richten können. Und jetzt sind es auch wieder ein paar Punkte, die Paulus hier nennt, wo er sagt, richte deine Dinge darauf und das wird dich verändern. Das verändert genau diesen Geist, das verändert dein Denken. Und das eine ist die Identität statt Leistung. In Epheser 5, Vers 1 heißt genau, nehmt Gott zum Vorbild, denn ihr seid doch seine geliebten Kinder. Es gibt diese Zusage, dass Gott sagt, du bist ein geliebtes Kind. Du gehörst zur Familie dazu. Und jetzt habe ich bisher nur schlecht vom Fußball gesprochen, aber wenn in 7 Wochen wir unser Deutschland-Trikot anziehen, und Deutschland im Finale, im Elfmeterschießen, nach einem dramatischen Spiel gegen England mit 4-3 gewinnt. Wisst ihr, wie wir uns dann fühlen werden? Da werde ich stolz sein. Da werden wir rausrennen und hupend durch die Straßen fahren. Ne? Und dann werde ich sagen, wir sind Weltmeister geworden. Wir recken den Pokal in die Höhe. Wenn ihr das nicht nachempfinden könnt, ihr verpasst echt was. Ne? Also, und wenn das uns schon so geht, ne, wo uns der Trainer nicht mal berufen hat in dieser Mannschaft, wenn wir nichts dazu zugetan haben und das sind wir, ne, wir sind stolz dann, was wir geleistet haben. Wie viel mehr ist es dann vielleicht noch, wenn Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, du gehörst dazu, du gehörst zur Familie dazu. Da sind wir auch nicht 6000 Kilometer weit weg von dem, was eigentlich passiert ist. Also du lebst nicht, damit Gott dich liebt, sondern weil er dich so liebt. Versuchen wir das umzusetzen. Das zweite ist Freiheit als Ziel. Wir haben oft so dieses Gefühl, immer wieder, wenn es dann so Anweisungen auch gibt, auch wenn wir das schon längst wissen, dass es darüber hinweg sind oder dachten, darüber hinweg sein zu sollen, dass wir denken, jetzt müssen wir wieder was machen und so weiter. Ja, und hier heißt es, hier geht es darum, den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Also es geht nicht darum, jetzt das Alte abzulegen, weil ihr sollt jetzt einfach mal anders sein oder so, sondern es geht darum, dass man nicht ins Verderben stürzt. Es geht darum, es soll uns schützen davor. Es soll eigentlich eine Freiheit sein, dass wir frei sind von Zwängen, von diesem Getriebensein von Sachen, sondern dass wir frei entscheiden können, uns für das, was gut ist, für uns, aber auch für unsere Welt. Und das ist das Grundmotto von Gott, ne? So fängt die ganze Geschichte mit seinem Volk an, dass er die befreit aus der Sklaverei. Und das zieht sich bis heute durch. Diese Vorversion ohne Upgrade, die verspricht manchmal viel, aber frisst uns innerlich manchmal auf und führt uns zu einem zerstreuten Leben. Es geht nicht um Spaßbremse, sondern Schutz vor Schaden. Gott möchte unsere Freiheit. Und das Dritte noch, das Paulus hier anspricht, ist, dass es eine Beteiligung an Gottes Plan gibt. Ja, er sagt, den neuen Menschen anziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist. Man ist Teil von diesem großen Bild, was Gott malt. Dass wir Lob seiner Herrlichkeit sind, dass wir für ihn da sind. Wir spiegeln im Alltag Gottes Charakter wider. Und wir sind ein Teil von etwas Größerem. Und das Leben wird sinnvoller. Ich finde, das ist manchmal ein bisschen platt, ne? So, dass man sagt, okay, du lebst für Gott und plötzlich macht alles Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr das alle so spürt in euch, dass ihr merkt, jo, mein Leben ist so richtig sinnvoll, weil ich lebe mit Gott. Ganz so einfach finde ich das oft nicht, ne? Und es ist trotzdem noch irgendwie meine Aufgabe, das durchzubuchstabieren und vielleicht gerade diesen Schritt zu machen und zu überlegen, ne? Was möchte Gott eigentlich? Was ist denn wirklich der Sinn für mein Leben jetzt? Das muss man für sich persönlich beantworten. Aber deswegen, darum geht's, ne? Das Denken erneuern lassen und das mehr zu verstehen. Das heißt dann, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Also lernt das. Das ist ein Prozess, wo wir das komplett begreifen. Und darin lohnt sich zu investieren. Und wenn wir unseren Sinn gut zusammen haben, dann sind wir nicht mehr so ein Konfetti, ne? Sondern es kann auch was anderes aus unserem Leben passieren. Ne? Also wenn unser Leben jetzt hier so reingeht, ne? Und wir gehen ins Leben rein und dann passieren verschiedene Sachen mit uns. Und wenn man zielgerichtet lebt, dann ist man vielleicht mehr so eine Form. Ne? Und wenn man unbedingt zu Beppo will, dann... Boah. Ich hätte jetzt gedacht... Manchmal erreicht man ehrlich gesagt nicht hundertprozentig das, was man will, aber man kommt wo an. Ne? Vielleicht bei einer anderen netten Person auch, soll es auch geben. Aber das ist die Frage, ne? Ist unser Leben zerstreut oder zielgerichtet? Versuchen wir das zu verstehen, was Sinn gibt, oder lassen wir uns treiben? Und das waren jetzt viel zu viele Punkte. Das entspricht gar nicht der besten Methode, ne? Dass man 20 Punkte nennt und jetzt weiß man dann am Ende gar nicht mehr, was sein soll. Also nehmt vielleicht das mit, eine Erinnerung, eine Ermutigung zu hinterfragen im normalen Alltag. Wie verbringe ich meine Zeit? Wie zielgerichtet lebe ich denn eigentlich? Und ich bin so in einem Alter, deswegen stelle ich mir die Frage vielleicht auch so knapp über 40, ne? Da kommt man in Deutschland in die Midlife-Crisis. Ich habe mal recherchiert, ich glaube, in Venezuela gibt es keine Midlife-Crisis, so hat das Internet mir das gesagt. Midlife-Crisis gibt es nur in Deutschland und Europa und so. Also hier, Leute, die dann 40 werden, die fragen sich plötzlich, was für einen Sinn hat denn mein Leben? Ne? Was habe ich denn eigentlich jetzt gemacht? Man ist in so einer Lebensphase, jetzt ist alles stabil, man geht seinem Job nach, muss verdienen, kümmert sich um Wohnung und Haus und so. Und dann denkt man, was mache ich hier eigentlich? Und wird plötzlich ein bisschen unsicher in seinem Leben. Das ist mehr so in dieser individualistischen Kultur in Deutschland. Und man kommt langsam vielleicht auch in die Phase, wo man denkt, na, jetzt ist auch zu spät, jetzt brauche ich nichts mehr ändern. Ne? Die Predigten, die ich gehört habe, ist schon viel Wasser die Elbe runtergekommen und viel passiert nicht mehr anderes in meinem Leben. Aber ich glaube trotzdem, wir können immer wieder diese Frage stellen und zumindest für die nächsten paar Jahre vielleicht auch noch ein paar Weichen stellen, die weg von dieser Zerstreuung kommen. Zumindest sagen es auch wieder die Hirnforscher, habe ich wieder online gehört, ne, dass das Gehirn sich lebenslänglich weiterentwickelt und so weiter. Es ist nicht so, dass es eingefahren ist und nichts mehr geht. Und egal, ob man 40 ist oder nicht, es lohnt sich zu fragen, wohin steuert mein Leben? Und Deswegen die Ermutigung. Nehmt euch die Zeit, auch wenn es manchmal anstrengender ist, zu fragen, was möchte der Herr von mir? In welche Richtung sollte mein Leben gehen? Amen.